Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Mit tollen Kinogeschichten, die wir Ihnen heute wieder erzählen können. Zum einen ist es die Geschichte eines Weltreiches, ein Fast-Food-Imperium. Wie es gegründet wurde, erzählt der Film The Founder und es ging dabei nicht ganz koscher zu. Das kann man sich gut vorstellen, das werden wir Ihnen erzählen. Wir holen noch so ein paar Filme nach, die in der vergangenen Woche schon angelaufen sind, die aber wir nicht besprechen konnten, weil wir ja diesen wunderbaren Marathon hatten, also den Hit-Marathon von Radio 1. Ostern hatten wir alle frei, deshalb also auch den ein oder anderen Film, den wir hier noch nachgezogen haben, zum Beispiel Verleugnung. Ein sehr wichtiges, sehr spannendes historisches Werk eben über einen großen, spektakulären Prozess in London und vieles andere mehr. Und in der zweiten Stunde freuen wir uns riesig auf den Besuch einer tollen Frau, eine wirklich prachtvolle, mitreißend optimistische Frau. Monika Schindler sagt Ihnen jetzt vielleicht gar nichts, aber diese Frau hat so wahnsinnig viele wichtige Filme geschnitten. Sie ist eine der wichtigsten Schnittmeisterinnen der deutschen Filmgeschichte und bekommt den Deutschen Filmpreis ehrenhalber. Und wir dürfen ihr nachher schon gratulieren.
Franchise.
Wie bitte?
Franchise. Machen Sie einen verdammten Franchise draus. Es ist viel zu gut für nur einen Standort. Es sollte überall ein McDonald's geben, von Norden nach Süden, von Küste zu Küste.
Mr. Croc.
Franchising, das Zauberwort. Und damit sind wir mittendrin in dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte, die erzählt wird in dem Film The Founder. Und damit hallo und herzlich willkommen. Thomas Klein ist da, Thomas. Wir haben uns diesen Film also angesehen, der uns erzählt etwas, was für uns ja ganz normal zum Alltag gehört. Nämlich, dass die gesamte Welt umspannt ist von einem unentrinnbaren Netz von McDonald's-Franchise-Unternehmen. Mhm. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich war ziemlich verblüfft bei diesem Film von John Lee Hancock, Hauptrolle Michael Keaton, mal zu lernen, es gab diese Brüder McDonald wirklich. Es ist gar nicht so wahnsinnig alt, dieses Imperium. Und es ist auf diesem sehr zwielichtigen Wege entstanden. Vielleicht kannst du das mal erstmal ökonomisch erzählen, was da überhaupt passiert ist damals.
Das Interessante ist ja, man denkt ja intuitiv, dass der Gründer von McDonald's oder die Gründer von McDonald's McDonald heißen. Und auf eine Art ist es ja tatsächlich so. Es gibt also diese beiden Brüder, die in den 50er Jahren einen Burger Imbiss betreiben, der eben auch ihren Namen trägt, McDonald's in San Bernardino im schönen Kalifornien. Das sind also Mac und Dick McDonald, gespielt von Nick Offerman und John Lynch. So zwei kernige, stabile Typen, die waren mal Lastwagenfahrer für Columbia Studios, bevor die sich also quasi selbstständig gemacht haben. Und das Bemerkenswerte an ihrem Imbiss, das erzählt der Film dann auch relativ ausgiebig, ist, dass sie also nicht nur irgendeine, sagen wir mal, Frittenbude aufmachen, sondern sich eben Gedanken machen, wie sie die Qualitätsstandards irgendwie heben können und wie sie auch dafür sorgen, dass das Essen, was sie anbieten an ihrer Bude, an ihrem Stand, möglichst gut und auch möglichst schnell serviert wird. Und dann kommt irgendwann Ray Kroc ins Spiel. Ray Kroc ist Handlungsvertreter, der läuft also rum, fährt durch die USA und verkauft Multimixer für Milkshakes, mit dem man also 5 Milkshakes auf einmal machen kann. Und er kriegt dann irgendwann diese Nachricht von seinem Sekretariat, in San Bernardino wollen die McDonald's-Brüder also 8 Stück haben. 8 von diesen
Traum
Multimixer.
Für diesen erfolglosen Mann.
Und vor allem, welche Imbissbude brauchst 40 Shakes auf einmal? Also geht er da hin, lernt die kennen und man merkt relativ schnell, die sind zwar extrem effizient, die McDonald's. Und was sie machen, ist auch nicht schlecht. Also die Qualität, das Essen kommt auch extrem gut an, aber die haben so ein bisschen Probleme, sagen wir mal, mit dem Geschäftlichen. Und da kommt dann halt Ray Kroc ins Spiel und Michael Keaton ist halt wirklich eine wirklich großartige Besetzung für diese Rolle, weil Ray Kroc ist halt einerseits ein netter, umgänglicher, freundlicher Typ, aber man merkt in dem Film eben auch relativ schnell, der ist eben auch ein ziemlich gewiefter Geschäftsmann.
Sehr gerissener Typ übrigens. Bis dahin ist der Film ja so etwas wie so ein nostalgischer Rückblick, was übrigens auch sehr bunt und sehr freundlich erzählt wird. Ist aber interessant zu sehen, also bei aller Abneigung vielleicht gegen diese Art von Fastfood, aber wie revolutionär das war. Familien kommen dahin, es gibt keine Kellner, man muss nicht warten, es gibt kein Besteck, man schmeißt alles nachher weg. Also irgendwie ist das auch mit so einem charmanten, nostalgischen Blick erzählt worden, finde ich, in dem Film. Aber dann wird es ihm knallhart. Und was dieser Typ dann tut, damit ist er sehr reich und sehr erfolgreich geworden, das ist schon eine ziemlich gemeine Aktion gewesen. Eigentlich zieht er die Brüder doch über den Tisch?
Also man kann eigentlich The Founder auf zwei Arten lesen. Die eine Art ist natürlich, hier kommt der Außenseiter Ray Kroc, gespielt von Michael Keaton. Hier kommt Ray Kroc ins Spiel und nimmt Leuten ihr ein sicher florierendes Unternehmen weg, den Laden, die Geschäftsidee und auch den Namen gleich noch mit. Das muss man sich auch mal vorstellen, weil die Mac- McDonald's am Ende, ich glaube, ein paar hunderttausend Dollar bekommen haben für ein Milliardenunternehmen, was heute eben, wie du ja schon gesagt hast, die Welt umspannt. Man kann aber den Film auch anders lesen. Man kann natürlich auch sagen, Ray Kroc ist ein Einwanderersohn aus Chicago, der als, ich sag mal, Handelsreisender arbeitet. Der sieht halt seine Chance, voranzukommen. Der kann seinen amerikanischen Traum realisieren. Ob das moralisch oder ethisch so einwandfrei ist, gut, ich möchte ein großes Fragezeichen daran machen. Und das ist natürlich auch eine Realität, dass die hohen und höchsten Qualitätsstandards, mit denen die McDonald-Brüder mal angefangen haben, natürlich heutzutage, Entschuldigung, nicht mehr realisiert werden. Wenn man also wirklich mal zu McDonald's geht, man kann es mögen, man muss es nicht mögen, aber man kriegt natürlich nicht diese Art von, ich sage mal, hausgemachten Qualitätsburger, den man damals am Anfang der McDonald's-Firmengeschichte bei denen in San Bernardino bekommen hat.
Und damit sind wir am Schluss nochmal bei Michael Keaton, den wir schon erwähnt haben, der für mich hier eine Meisterleistung abliefert, genau nämlich aus dem Grund, den du schon beschrieben hast. Man kann ihn auch mögen in seiner Gerissenheit. Man kann sagen, okay, der Typ nutzt eine Chance, die er eigentlich gar nicht hatte. Und das kann man auch wieder bewundern. Und so spielt er das auch.
Ich finde bei Michael Keaton, den ich als Schauspieler ohnehin schon ewig lange sehr bewundere, nicht nur seit seinem aktuellen Comeback, ich sage mal Birdman zum Beispiel oder Spotlight, sondern auch schon vorher, dass ich bei Michael Keaton total gerne mag, dass wenn er Sympathieträger spielt, Protagonisten, nette Jungs, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, die haben noch so eine düstere Seite, die sind so ein bisschen, da ist was Unangenehmes unter der Oberfläche. Aber wenn er auf der anderen Seite Bad Guys spielt, eklige Kerle, dann hat man trotzdem auch irgendwie den Eindruck, da ist im Kern doch irgendwie was Nettes. Das sind keine bösen Männer, weil der einfach böse sein soll. Er spielt es auch nicht böse, sondern er spielt es halt irgendwie schon so ein bisschen, ich sag ein bisschen gerissen, ein bisschen ölig, ein bisschen verschlagen. Nicht hundertprozentig sympathisch, aber auch nicht wirklich bläh.
Das ist also die Figur, die Michael Keaton spielt in dem Film The Founder schon. Der Titel ist ja etwas ironisch auch, weil er ist ja nicht wirklich der Gründer. Auf der anderen Seite dann wiederum doch. Er ist nicht der Gründer von McDonald's, aber er ist der Gründer dieses Weltreiches. Wir wissen nicht, ob wir ihm wirklich dankbar sein sollten, aber dankbar sind wir für diesen Film von John Lee Hancock, jetzt im Kino zu sehen, The Founder. Dir herzlichen Dank, Thomas Klein. Hoffe, dass du zum Mittag was richtig Schönes auf dem Tisch hast.
Oh ja.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Jetzt also einer der Filme, die wir nachholen, eben der schon seit Ostern in den Kinos zu sehen ist. Ein hochinteressantes Werk, Verleugnung heißt dieser Film, und es geht um einen ja sehr skandalträchtigen Prozess. Im Jahre 2000 wurde ein Urteil gesprochen, das wirklich geschichtsträchtig ist, gesprochen von dem High Court of Justice in London. Es ging um den britischen Autor und Holocaust-Leugner David Irving, der wiederum verklagte Deborah Lipstadt, eine amerikanische Professorin für Holocaust-Studien, wegen Verleumdung. In ihrem Buch 1993 ist es erschienen, das heißt Betrifft Leugnen des Holocaust, soll sie Irving als Holocaust-Leugner und Rechtsextremisten bezeichnet haben. Es ist ziemlich kompliziert, diese ganze Materie. Und damit erstmal lohnt herzlich willkommen. Julia Fissmann hat den Film gesehen und gesprochen mit der echten Deborah Lipstadt. Der Film ist ja sehr prominent besetzt übrigens. Also wir haben Rachel Weisz, das ist eben Deborah Lipstadt, dann Timothy Spall und Tom Wilkinson. Und erstmal frage ich dich, was meint sie denn selbst? Also die Frau, um die es ja geht in diesem Film und die wir auch ganz gut nachvollziehen können, auch in ihrer Wut, ihrer Empörung über diese unfassbare Anklage. Also was meinst du, wie ist der Film in ihren Augen gelungen?
Sehr gut. Sie hat ja auch den Regisseur und den Drehbuchschreiber beraten. Der Film basiert auf ihrem Buch, das sie dann 2006 über den Prozess geschrieben hat, History on Trial, My Day in Court with a Holocaust Denier. Und im angelsächsischen Recht liegt die Beweislast beim Angeklagten. Das ist knifflig in dem Fall bei Deborah Lipstadt, die mit ihren Anwälten beweisen muss, dass Irving lügt, wenn er den Holocaust leugnet. Und für Lipstadt ist die Aussage des Films, dass nicht alles debattierbar ist.
Ich musste beweisen, dass David Irving ein Lügner ist. David Irving legte die Sterbebücher von Auschwitz vor und sagte, demnach starben 64.000 Menschen, sie wurden nicht ermordet, sie starben. Und mein Anwalt, gespielt von Tom Wilkinson im Film, sagte, Herr Irving, dafür haben Sie keine Beweise. Es ging nicht darum zu beweisen, was passierte, sondern nachzuweisen, dass das, was der Leugner behauptete, nicht richtig ist.
Lipstadt hatte damals den Kampfhund unter den britischen Anwälten engagiert. Also er riet ihr nicht vor Gericht auszusagen, sondern dem Anwaltsteam alles zu überlassen, damit Irving gar keine Angriffsfläche geboten würde. Weil Irving hatte sicher auf Lipstadt abgesehen, sie ist eine Frau, sie ist jüdisch und dazu sehr emotional. Und das wäre vor Gericht, glaube ich, keine gute Lösung für sie gewesen.
Das ist eben durchaus spannend auch im Film, finde ich, dieser Konflikt zwischen ihrer Emotionalität, die man gut verstehen kann, und dieser Professionalität dieser eiskalten Anwälte. Die müssen ihren Job machen, das machen sie auch hervorragend. hervorragend, sind eben richtig große Profis. Die Materie ist kompliziert. Wir haben es ja versucht, ein wenig schon zu beschreiben. Also auch wie dieses englische Rechtssystem damit umgeht. Der Holocaust steht ja vor Gericht. Das ist ja das Dramatische. Und wie kann man das im Film darstellen?
Also es ist ein sehr sachlicher Film über eine sehr komplexe, kleinteilige Beweisführung. Rachel Weisz, hast du ja schon erwähnt, spielt Deborah Lipstadt wirklich großartig. Und im ersten Teil des Films sieht man, wie sie damit hadert, sich auf diesen Prozess eben einzulassen und dann auch zur passiven Beobachterin degradiert wird. Und das alles ist allerdings leider ein bisschen zäh inszeniert von Regisseur Mike Jackson. Im zweiten Teil, nach etwa einer Stunde, kommt es dann zum Gerichtsdrama. Und da, finde ich, wird es total spannend, weil es ganz dicht erzählt wird. Es ist so ein Schlagabtausch im Gericht, ein bisschen wie so ein Tennisspiel inszeniert, wo bis zum Schluss eigentlich offen bleibt, wer gewinnt. Tom Wilkinson, der ihren Anwalt Richard Rampton spielt, ist der Gegenspieler von David Irving, der sich eben selbst verteidigt. Das wird ganz überzeugend gespielt von Timothy Spall. In einer Szene stellen die jungen Mitarbeiter der Anwälte dann fest, David Irving ist auf eine verstörende Weise beeindruckend.
Wenn man in den Gerichtssaal gekommen wäre, ohne Hintergrundwissen, hätte man gedacht, oh, da steht ein Mann, der weiß Bescheid. Er ist ein großer Mann, der Autorität ausstrahlt. Das ist Teil der Message des Films. Schau nicht den Container an, sondern den Inhalt.
Höhepunkt des Prozesses ist dann, als David Irving behauptet, dass Auschwitz ein reines Arbeitslager gewesen sei und keine systematischen Morde dort stattgefunden haben. Es hätte auch keine Öffnung im Dach des Krematoriums gegeben, durch die das Zyklon B eingeworfen worden wäre. No Holes, No Holocaust gab es dann als Schlagzeile. Und das zeigt dann irgendwie auch, wie absurd Irving diese Fakten verdreht und leugnet. Und das wird, finde ich, im Film dann sehr, sehr gut und sehr plastisch erzählt.
Ja, unbedingt. Also man fragt sich immer wieder, dieser Mann war ja mal ein anerkannter Historiker, einer der besten Kenner zum Beispiel von historischen Dokumenten. Man sagt immer, wenn man umversucht über diese Zeit, dann fragt Irving, der weiß, wo das liegt. Also es war ein anerkannter Autor auch. Was ist mit ihm geschehen? Was ist da wirklich in seinem Kopf passiert, dass er sich auf so schreckliche Weise gewandelt hat? Das erzählt der Film natürlich nicht. Also der Täter bleibt gewissermaßen als Monster irgendwie auch unbegreiflich.
Als Monster, aber gut, er wird natürlich schon so als Mensch gezeigt. Und Deborah Lipstadt erzählte mir aber auch, das wird im Film eben nicht gezeigt, dass er eine seltsame Faszination für Hitler eben auch habe. Und das würde man irgendwie in seinen Büchern auch herauslesen können. Das alles kommt so im Film nicht so richtig vor. Im Prozess ging es darum, David Irving auf der Bühne des Gerichtssaals zu entlarven. Und das, finde ich, wiederum bringt der Film wirklich auf den Punkt und darauf konzentriert sich der Film auch.
Wir haben gezeigt, wie lächerlich David Irving ist. Das war Irvings größter Fehler, sich in einen Gerichtssaal zu begeben mit einem Richter, der ihm sagt, das, was sie behaupten, steht nicht in den Akten. Da war also plötzlich jemand, der ihm sagte, sie sind lächerlich.
You're being ridiculous. Aber Verleugnung, finde ich, muss man abschließend sagen, ist wirklich ein sehr wichtiger Film. Es ist ein Plädoyer für das Recht und für die Wahrheit in Zeiten von alternativen Fakten.
Verleugnung jetzt also im Kino zu sehen. Dir ganz herzlichen Dank, Julia Fissmann, über diesen Film, der einen Prozess schildert, bei dem der Holocaust vor Gericht stand und vielleicht noch interessante Ergänzungen. Also es gibt das großartige Buch von Eva Menasse. Das heißt ja auch der Holocaust vor Gericht. Sie war selbst beim Prozess dabei, hat ihre Reportagen in diesem Buch zusammengefasst und analysiert sehr genau die Strategien, aber auch die Persönlichkeit von Irving. Und noch eine andere, sicherlich auch sehr interessante Ergänzung. Auf der Universitätsseite von Deborah Lipstadt ist das komplette Material aus dem Prozess archiviert. Da kann man das alles nachlesen. Die Adresse also bei uns auf der Seite. Und dir vielen Dank.
Gerne.
Ja, das war ganz ungewöhnliche Musik. Selten bei uns zu hören. Eine tolle Band, Folkbeat nennen die sich und kommen aus Moskau und verbinden eben, wie wir gehört haben, also Beat-Rhythmen mit russischer Folklore. Und das Lied heißt Siberian Love und ist eigens geschrieben worden für den Film, über den wir jetzt reden wollen. Ein Film, der zu sehen ist auf dem wunderbaren Festival Achtung Berlin, wo ja Berliner Filmemacher, Macherinnen oder aus Brandenburg eben ihre Filme präsentieren. Das heißt, sie müssen eine Verbindung zu Berlin haben. Die Geschichten nicht. Die können in der ganzen Welt spielen, so wie diese eben. Siberian Love führt uns ja ganz weit weg, glaube ich, 9000 Kilometer sind von Berlin entfernt, eben in ein kleines sibirisches Dörfchen. Ich freue mich sehr, dass die Schöpferin, die heute ihre Premiere erlebt mit diesem Film, bei uns ist, nämlich Olga Dilan. Herzlich willkommen, Privet, schön, dass du da bist.
Oh, danke schön, vielen Dank.
Und dass wir reden können über diesen Film, der ja auch eine RBB-Koproduktion ist übrigens.
Genau.
Und im Wettbewerb läuft von Achtung Berlin im Dokumentarfilmwettbewerb heute also 21.15 Uhr im FRF und dann gibt es noch weitere Vorführungen. Aber lass uns erstmal diesen Ort beschreiben. Du bist seit 1993 Berlinerin, bist aber eben diese vielen Kilometer nach wie vielen Jahren wieder nach Sibirien gefahren? Was verbindet dich mit diesem Dorf?
Anonborsia ist ein sehr altes Kosakendorf, 1766 irgendwie gegründet. War sehr, sehr groß. Jetzt leben dort 280 Menschen vielleicht. Das ist ein Ort, wo gar keine Werbung gibt, keine Plakate, keine Autos.
Also die Zeit bleibt da stehen. Das ist ganz merkwürdig. Es gibt Farbfernseher, da merkt man irgendwie, dass sich was verändert hat. Aber was genau verbindet dich jetzt mit diesem Dorf? Denn es ist jetzt nicht dein Heimatdorf, aber die Verwandten von dir leben da, oder?
Meine Verwandten. Die Hälfte des Dorfes sind meine Verwandten. Ja, wirklich. Und das hat mich natürlich, also das öffnet dann natürlich auch die Geschichten für den Film. Dieses Vertrauen ist ja auch mehr da und das ist ein großes Privileg. Ja.
Unbedingt und auch für uns übrigens, weil wir durch dich die Leute ja sehr gut kennenlernen. Du bist da bei ihnen zu Hause, sie erzählen dir ihr Leben. Es sind ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, eben russische Geschichten. Aber was mich besonders interessiert hat, das geht wahrscheinlich allen so, ist ja auch deine Geschichte, Siberian Love. Die sind ja mit dir nicht so zufrieden unbedingt. Du kommst dahin, du bist nicht verheiratet, du hast glaube ich auch kein Kind. Es wird ganz schnell ein Film über die große Frage, soll man lieben oder soll man nicht lieben, soll man heiraten, soll man Kinder bekommen?
Sie haben mich schon wie auf einen Alien angeschaut. Ja, ich bin ziemlich fremd für Sie und genauso. Und bevor Sie meinen Namen gefragt haben, stellen Sie zuerst dir als Frau die Frage, bist du verheiratet? Ja? Bist du denn irgendwie der Gesellschaft angepasst? Ist dann alles gut bei dir? Und irgendwann nach der Frage 1750 habe ich mir dann die Frage auch gestellt, warum bin ich nicht verheiratet? Ja, warum sind die Menschen dann so enttäuscht, wenn ich ihnen Nein sage? Und sie schauen mich wirklich oft wie einen irgendwie wie einen Kranken an, ja, ein Arm fällt, doch du Arme. Und so musste ich dann unbedingt auch diesen Film machen, weil mich selbst zu erkunden und auch die Leute zu beobachten, wie leben sie, ja, wer hat recht? Bin ich dann, stimmt mit mir etwas nicht oder mit Ihnen, ja? Das ist eine Konfrontation dann natürlich auch sehr oft gewesen.
Und das ist genau die Geschichte des Films. Also wir beobachten jetzt verschiedene Paare, ganz alte Paare, die schon ewig zusammen sind, jüngere Paare. Wir sehen auch Paare, die gescheitert sind, andere sind es nicht oder versuchen sogar was ich ganz interessant finde. Da gibt es auch Versuche mal zu sagen, wir trennen uns eine Weile, sehen mal weiter. Also das ist das ganze Spektrum von Paarmöglichkeiten, was mich sehr fasziniert hat. Und ich frage mich jetzt, so nah ranzugehen an so intime Dinge auch, die auch erzählt werden, die auch die Lebenssituation lernen wir sehr genau kennen. Dazu gehört auch ein Gefühl für Diskretion und eine große Liebe für die Menschen, um die auch nicht vorzuführen. Wie war das?
Ja, mit der Liebe, das ist absolut richtig. Und ich bin wirklich, ja nicht schockiert, aber ich staune, wie offen sie über solche intimen Sachen auch sprechen. Ich würde es nicht tun wollen. Ich frage mich auch selbst, wie war das möglich, dass sie sich so geöffnet haben? Vor allem, ich habe sie ja auch länger beobachtet und ich weiß, sie haben keine Intimität tatsächlich untereinander.
Sie leben so beengt und jeder beobachtet den anderen so, ja.
Ja, sie halten auch keine Händchen, also sie sind wirklich ziemlich starr untereinander in Familien, aber man kann doch tief eindringen, man kann doch sie öffnen und man kann doch sie sogar verändern. Der Film hat diese Familien dann auch, oder meine Fragen haben diese Familienbeziehungen auch geändert.
Ja, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn das bei den Leuten auch klappt, die jetzt ins Kino gehen, den Film sehen, vielleicht bewegt sich da auch was. Aber es ist eben zum einen, das hast du beschrieben, Erkundung von Lebensmöglichkeiten, von Liebesmöglichkeiten, aber es ist auch ein Film über Russland heute.
Ich würde nicht sagen, dass dieses Dorf auch Russland ist, weil dort die Zeit stehen geblieben ist tatsächlich, wenn wir jetzt zum anderen Teil Russlands fahren oder gehen würden, da sind schon natürlich Unterschiede da. Und meine Bewohner sind, also sie sind politisch sehr interessiert, aber solange der Fernseher läuft, dann stehen sie auf und gehen Kuh melken und vergessen die ganze Welt und es gibt keinen Krieg in Syrien oder, ja, es geht sie überhaupt nichts an. Kein Dollar oder nichts.
Man sieht einmal die Neujahrsansprache von Putin, da dachte ich mir auch, also das ist eben der Zar, der ist so weit weg, der war immer weit weg, das ist dann auch egal, nicht? Also in deinem Film sieht man das sehr schön. Jetzt hast du gesagt, die werden sehr intim, du wirst es nicht, aber jetzt muss es doch sein, denn du hast am Anfang ja gesagt, du hast über dich selber nachgedacht auch. Es ist eine Selbsterkundung auch. Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen?
Ja, es ist,
ja, jetzt raus mit der Sprache.
Was klar ist, dass in Deutschland schon so ein großer Nachteil ist, warum wir werden ja auch als beziehungsunfähig genannt, unsere Generation mittlerweile. Ja. Und dort ist es auch sehr, sehr streng mit den Traditionen und mit diesem gesellschaftlichen Rahmen, wo auch die Freiheit nicht wirklich existiert. Und für mich, was ich da entdeckt habe, der Zauber beginnt zwischen den beiden Welten. Man muss beides verbinden können, um wirklich was aus dem Leben auch machen zu können. Diese goldene Mitte, diese wertvolle goldene Mitte, das ist auch ganz wichtig. Und ich habe auch erfahren, was Liebe ist. Und das ist nämlich die Beziehung. Das ist nicht die Emotion, auf keinen Fall. Sondern das ist die Beziehung zwischen zwei Menschen oder zwischen einer Gruppe, zwischen einer Siedlung. Das ist immer eine Beziehung. Liebe ist wirklich ein Verhältnis und nicht Liebe ist, dass er oder sie mich glücklich macht.
Sehr interessante Erkenntnis, die du mitgebracht hast aus dem fernen Sibirien und uns jetzt hier präsentierst in deinem Film Siberian Love. Heute um 21.15 Uhr läuft der Wettbewerb Achtung Berlin Dokumentarfilmwettbewerb im Filmtheater am Friedrichshain. Dann noch zwei weitere Vorführungen während des Festivals, sicher auch mal im Fernsehen zu sehen. Bei uns ist ja eine RBB-Produktion. Aber jetzt erstmal im Kino sehen, diesen Film, der wirklich sehr nachdenklich ist, sehr liebevoll ist, uns diese Menschen sehr nahe bringt. Heute 21.15 Uhr, tolle Premiere wünsche ich dir. Und da wird auch eine Band spielen, auch nochmal richtig Musik.
Ach, Trikosaki, ja, super Jungs, super Jungs.
Die spielen live und die hören wir jetzt auch. Hast du mitgebracht. Vielen Dank auch dafür. Choice, спасибо. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Am nächsten Freitag, das große filmische Ereignis für Deutschland, die Verleihung des Deutschen Filmpreises. Viele Nominierungen, viele Spannungen natürlich, aber eines steht schon fest, nämlich wer den Ehrenpreis bekommt. Das ist also die Frau, die schon ganz genau weiß, dass sie auf dem roten Teppich stehen wird, dass alle sie feiern werden, dass es eine große, wunderbare Laudatio geben wird und eben die Lola für ihr wirklich eindrucksvolles Lebenswerk. Sie ist heute bei uns, sie ist eine der wichtigsten Schnittmeisterinnen, so sagte man früher, schönes altes Wort. Heute würde man jetzt sagen Cutterin oder, Filmeditorin. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass sie da ist. Monika Schittler, herzlich willkommen, Monika. Schön, dass du da bist. Gratulieren dürfen wir noch nicht. Du hast den Preis ja noch nicht, aber ich freue mich riesig, dass du ihn bekommst.
Hallo.
Monika hat gearbeitet und ist hier auf diesem Filmgelände ja auch mit einigen der größten DEFA-Regisseure wie Egon Günther. Sie hat gearbeitet mit Roland Gref, später mit Andreas Dresen, also auch nach der Wende kontinuierlich weiter. Filme geschnitten ist unentbehrlich für die Leute. Also auch jüngere Regisseure wollen immer wieder mit dir arbeiten, Monika. Insofern kann man sagen, abgesehen mal von dem Preis, der sowieso ein großes Glück ist, aber bist du eigentlich eine glückliche Frau?
Ich bin sehr glücklich. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, nichts Schöneres vorstellen, als Filme zu schneiden. Ich habe mich von Anfang an für den richtigen Beruf entschieden, konnte immer weiterarbeiten in der DDR, wunderbare Filme gemacht, die auf viele Festivals gegangen sind. Und nach der Wende auch kontinuierlich weitergearbeitet. Jetzt bin ich schon 27 Jahre in der Bundesrepublik. Und immer darf ich Filme schneiden. Ist toll, wunderbar.
Ich kenne dich ja als einen sehr ehrlichen Menschen, der überhaupt nicht lügen kann, der aufrichtig ist, natürlich auch eine große Fröhlichkeit ausstrahlt, große Lebendigkeit. Aber wenn man mit so einem Regisseur oder einer Regisseurin monatelang manchmal in so einem Raum zusammensitzt, das ist ja wie so eine Ehe auf Zeit. Geht das immer gut oder bist du dann langsam vielleicht auch so schnell, dass du sagst, jetzt mach dann, entscheide dich da endlich mal. So kann ich mir vorstellen bei dir. Wie läuft das so?
Nee, so läuft es nicht, weil man findet sich ja zu Arbeitsgemeinschaften zusammen und man weiß, mit welchen Leuten man arbeiten kann und wo man also die gleichen Interessen hat und die gleiche Wellenlänge hat. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es total auf Augenhöhe. Mhm. Mal hat der eine guten Einfall, mal hat der andere einen guten Einfall. Wir haben Spaß und Freude dabei. Und das ist das Allerwichtigste, dass man das nie so verbissen sieht, sondern das ist ja unser Leben, ja, im Schneiderraum. Sicherlich mit vielen Überstunden verbunden, aber ich finde das toll, wenn man das Material bekommt und kann daraus irgendwas Schönes herstellen, was Berührendes, was Fröhliches oder was Trauriges. Und eingesperrt, ja, aber mit den richtigen Leuten klappt es super.
Monika, du wirst gerühmt gerade von den Leuten, die mit dir gearbeitet haben, für dein Rhythmusgefühl, also für dein Gefühl für Schönheit, für Logik. Das gehört alles dazu. Hast du da so einen theoretischen Plan? Also weißt du schon, das muss so und so geschnitten werden. Könntest du das jetzt so erklären?
Also ich arbeite niemals nach Plan. Ja. Ich bin überhaupt nur so ein Mensch, der sich inspirieren lässt von dem Material. Wenn ich mir das ansehe, dann fliegt mir irgendwas zu und dann fühle ich das, wie das sein könnte. Und und dann probiere ich es und haut auch meistens gleich hin.
Also ist ein Bauchgefühl?
Ja, ein Bauchgefühl, ein Bauchgefühl, empathisch sehr, Und Rhythmusgefühl kann schon sein. Wir haben ja in der Schule eine sehr gute Ausbildung gehabt in Babelsberg und hatten da auch Musikgeschichte, Filmgeschichte, Rhythmus, alles sowas. Also das, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Talent, kann ja auch sein. Beim Sport sagt man, also 20% ist das Talent und das andere ist sozusagen Training. Und vielleicht bin ich auch über die Jahre so trainiert, dass ich das, und besonders wenn man Film geschnitten hat, hat man mehr Gefühl für Rhythmus von Anfang an, als wenn man mit dem Computer anfängt. Denn da ist man schnell dabei, hin und her zu futzeln und zu machen und zu probieren. Und beim Film musst du dir vorher das überlegen. Du kannst es nicht pausenlos hin und her schneiden, dann hast du nur noch Schnipsel übrig. Na, und da schämt man sich ja, wenn man mit so einem Film in die Abnahme geht und es ist nur noch Hackfleisch.
Also du meinst, das ist wirklich alte analoge Filmmaterial.
Alte analoge,
das
genau.
Hast du so gelernt. Inzwischen hast du aber mit dem Computer auch arbeiten gelernt, mit der Maus und Klick und sonst was. War das schwer für dich auch nach der Wende, als dann wirklich auch die digitale Revolution kam, dann nochmal so ganz neu anzufangen?
Na, ich hatte ja unwahrscheinliches Glück, dass ich also gar nicht so früh anfangen musste. Meine Kollegen waren schon alle in Fortbildungskursen mit Avid und ich habe ja bis 98 noch Film geschnitten, also Nachtgestalten von Andreas Dresen und danach noch Die Braut.
Und von Egon Günther.
Ja, mit Egon Günther. Und danach kam kein Angebot mehr. Und da habe ich gedacht, Monika, jetzt ist die Zeit, wo du also dem schönen Filmmaterial Ade sagen musst und habe das gemacht. Und kurz danach rief Andreas Dresen an, kannst du Avid? Und sag, da verlangst du ja viel von mir. Ich weiß ungefähr, wie es geht und was ich machen muss, aber können, das kommt mit der Zeit.
Inzwischen kannst du also Avid, dieses Computerprogramm,
der hat angebissen. Das ist ja das Schöne.
Das ist das
nicht,
Schöne.
Dass ich mit ihm die Polizistin machen konnte.
Ja. Monika, wir reden auch gleich weiter, auch darüber, wie du überhaupt Cutterin geworden bist oder Filmeditorin oder Schnittmeisterin. Ja. Ich liebe ja diese schöne alte Wort.
Filmeditorin oder Schnittmeisterin ist die offizielle Version. Cutterin lassen wir mal.
Wollt ihr nicht mehr hören, ne?
Nein, will man nicht mehr hören.
Also Filmeditorin geworden bist, aber reden wir gleich weiter. Bei uns zu Gast ist Monika Schindler, eine der wichtigsten Schnittmeisterinnen der deutschen Filmgeschichte, die wahnsinnig viele große Filme geschnitten hat und die heute bei uns zu Gast ist, weil sie am nächsten Freitag dann nämlich den großen Preis bekommt, einen Ehrenpreis für ihr Gesamtwerk. Monika, erstmal, weißt du schon, was du anziehst? Weißt du schon, was du sagen wirst? Das wird da richtig was abgehen, ist dir klar. Da sitzen, glaube ich, 4000 Leute, die dich feiern werden.
Ja, schrecklich. Also, mit den Leuten ist so eine Sache. Was ich anziehe, haben sie mich alle gefragt, hast du denn schon ein Kleid? Und dann haben wir endlich ein schlichtes Kleid gefunden, in Grau, mit ein bisschen, glitzert auch ein bisschen. Aber was mir gefallen hat, vor allen Dingen wollte ich nicht nochmal losgehen. Ich hasse Shopping. Ja, dann brauche ich dazu ein paar Schuhe, dann brauche ich eine Tasche. Als ich das Kleid zu Hause probiert nochmal habe, habe ich gesehen, das scheint hier durch. Muss ich also auch noch ein BH haben, wo ich also die Träger abnehmen kann. Das hat mich eine schöne Stange Geld gekostet, alles. Und meine Kinder gehen ja auch mit und meine Enkelkinder auch.
Ja.
Also, mein lieber Mann, ich darf die Summe nicht nennen, aber da muss ich drei Filme schneiden, um das wieder reinzuholen.
Aber die Ehre, Monika, die große Ehre.
Das ist ganz toll, naja, klar.
Und was ich auch schön finde, ist, dass man überhaupt mal wieder an die Gewerke erinnert, an die Leute, die hinter der Kamera oder eben nach dem Drehen dann eben dafür zuständig sind, dass dieser Film überhaupt zustande kommt.
Ja, meine Kollegen und Kolleginnen, die waren auch sehr glücklich und haben gesagt, es ist wunderbar, dass jemand von unserer Branche, vom Schnitt, der eigentlich immer so im Versteckten ist und man lobt immer den Film, wie toll der ist und die Schauspieler, wie gut die sind, aber dass die Schauspieler nur gut sind, weil ich die Stellen zusammengeschnitten habe, die wirklich super sind, das macht überhaupt keiner, ne? Und man darf eigentlich Schnitt nicht so spüren, der muss so unmerklich kommen und alle Leute sagen, wunderbar, das Ausgangsmaterial kann super sein und der Film ist scheiße geschnitten. Das Ausgangsmaterial kann dürftig sein und der Filmeditor hat daraus wirklich was Schönes gemacht. Kann sagen, ob sie synchron gucken kann, ob das alles stimmt, aber und dann weißt du auch nicht, wie hoch der Anteil der Regie ist, wenn du im Schneideraum bist. Ne? Das ist ja eigentlich ein Geben und Nehmen. Mir ist es immer schöner, wenn man also sich gegenseitig befruchtet.
Auf welchen Film bist du denn vielleicht besonders stolz? Es sind so wahnsinnig viele, die du geschnitten hast. Aber gibt es vielleicht einen, wo du sagst, es war auch vielleicht eine besonders schwierige Arbeit? Manchmal sind also die schwierigen Kinder dann doch auch die Liebsten?
Also da möchte ich gar nichts drauf sagen, weil die Filme sind wie meine Kinder. Und man würde nie sagen, mein Kind, dieses ist das Beste oder das ist nicht so gelungen. Also ich liebe sie alle, weil ich habe Blut und Wasser dabei geschwitzt und viele Stunden dabei verbracht. Und ich mache sehr gerne dramatische Filme und die auch ein bestimmtes politisches Anliegen haben. Ich habe natürlich auch Schnulzen gemacht mit Errol Sander, auch ganz nett. Aber die anderen Filme, die so ein bisschen mehr, also die Situation schildern, den Arbeitsalltag und so, was Andreas Dresen oder mit Stefan Lacan jetzt die Flüchtlingsproblematik. Ein
neuer Film.
Ja, das liegt mir eigentlich viel mehr.
Das ist der Regisseur von Freier Fall übrigens.
Genau.
Hast du den nicht auch geschnitten?
Ja.
Diesen wunderbaren, berühmten
Liebesfilm,
der wirklich
alle
weltweit
Welt noch schreibt.
Ja.
Wann kommt der zweite Teil? Ja. Sehen Sie sich noch mal wieder.
Die Crowdfunding-Kampagne läuft.
Ja, genau.
Sehen, wie es weiterläuft. Monika, du hast ja schon mal einen Deutschen Filmpreis bekommen. konkret für einen Film, nämlich damals 1999, der Film von Gordian Mauck.
Hans Warns, mein 20. Jahrhundert.
Genau, und ich werde nie vergessen, wie du dann auf die Bühne gegangen bist, deine Hände hochgehalten hast, gesagt hast, ich grüße das Arbeitsamt Berlin-Süd, war das, glaube ich, die dir damals gesagt haben, nach der Wende, sie, Frau, über 50 und auch noch behindert, das konnte man in deinen Händen ja sehen, nie wieder eine Chance, einen Beruf zu bekommen. Du hast einen tollen Job gemacht, immer wieder tolle Filme auch schneiden können, aber man fragt sich natürlich wirklich, deine Hände sind behindert durch einen Unfall als Kind.
Ich bin auf der Flucht vom Güterzug überfahren worden.
Ist schon mal klar, dass du sozusagen eben keine gesunden Hände hattest von dem Moment an. Und trotzdem hast du doch einen Beruf gemacht, noch zu damals mit Film, der ja auch sehr physisch ist. Du musstest doch mit dem Material arbeiten. Wie hast du das gepackt all die Jahre?
Ja, obwohl die Hände sehr ganz schlimm sind, irgendwie packe ich das. Ich nehme manchmal meinen Mund zur Hilfe. Früher, wenn ich die Filme, die Schnipsel im Mund nehmen musste oder so, aber es geht. Und es hat auch noch keiner gesagt, dass ich also zu langsam bin oder, also mit denen du immer zusammen bist, die merken das nicht, weil ich auch mich nicht so benehme, wie, also, helf mir mal oder mach mal. Also, nee, alles
aber
super.
Aber noch die Frage vielleicht, woher das so kommt, weil das hat, glaube ich, auch was mit deinem Wesen zu tun. Also dieser unschlagbare Optimismus, diese Lebensenergie, seit so vielen Jahren jetzt auch den Job zu machen.
Wenn man vielleicht so den Krieg mitgemacht hat und die Flucht mitgemacht hat. Und woher kommt die Kraft? Keine Ahnung, vielleicht habe ich so naturell, vielleicht bin ich so pflichtbewusst, zielstrebig. Erfolgreich will ich eigentlich nicht sein. Ich will mal alles gut machen. Und vor allen Dingen, ich möchte immer irgendwas erreichen. Und wenn ich merke, ich schaffe es nicht, dann mache ich so lange weiter, bis ich es doch geschafft habe und nie aufgeben will. Und das wird mein Charakterzug sein. Ich weiß es nicht.
Aber mit diesem Charakterzug bist du eben so weit gekommen, dass die Deutsche Filmakademie gesagt hat, wir geben dieser Frau jetzt unseren Ehrenpreis. Das wird am Freitag soweit sein und nicht nur ich, bin mir ganz sicher, werde aufstehen und natürlich dir mit Standing Ovations gratulieren. Freue mich sehr nochmal, dass du diesen Preis bekommst. Freue mich sehr, dass du heute bei uns warst. Eine der wichtigsten Filmeditorinnen der deutschen Filmgeschichte wird geehrt für ihr Lebenswerk. Monika, ganz herzlichen Dank und natürlich einen tollen Abend nächsten
auch
Freitag.
Auch Dankeschön. Und ich hoffe, ich überstehe ihn, ohne dass ich hinfliege, stolpere oder sonst irgendwas passiert.
Auch dafür drücke ich dir die Daumen.
Gut. Danke, tschüss.
Einen Film möchte ich Ihnen ganz besonders noch ans Herz legen, gerade an diesem Wochenende, wo in Frankreich ja gewählt wird, also ein schicksalshaftes Wochenende. Da haben wir eine sehr schöne Komödie aus Frankreich. Ein Dorf sieht schwarz, mit sehr viel Wärme, feiner Ironie und ansteckendem Witz wird eine wahre Geschichte erzählt. Die Geschichte eines später ganz legendären Arztes, hat auch ein Buch geschrieben, Seyolo Tsantoko, hier sehr liebenswert gespielt von Marc Zinger. Der stammt aus Kinshasa, hat in Frankreich eben studiert, Medizin und ist dann da geblieben.
Hören Sie, was ich suche, ist ein Arzt, der bereit ist, länger zu bleiben, der bei uns leben möchte.
Aber das haben wir vor. Meine Familie kommt natürlich mit.
Sie möchten Ihre Familie?
Natürlich. Ich will nur das Beste für meine Kinder. Und hier, das weiß ich, haben Sie eine Zukunft.
Hören Sie, Ihre Familie wird es bei uns nicht gefallen.
Warum denn nicht? Es ist Frankreich.
Nein, das ist eben nicht Frankreich. Das ist Provinz.
Ja. Eben, Provinz. Und zwar ein ganz winziges Provinz-Kaff. Da ist er dann hingezogen, hat seine Frau mitgenommen, seine Kinder. Die Leute dort sind aus allen Wolken gefallen, weil sie noch nie zuvor einen Schwarzen gesehen haben. Wir sind so Mitte der 70er Jahre. Und nun ist es sehr anrührend zu sehen, wie Soyolo versucht, ganz tapfer das leere Wartezimmer zu füllen, um Vertrauen zu werben, sehr behutsam. Auch die Familie versucht es eben, manchmal weniger behutsam in der Schule, im Alltag. Müssen sie kämpfen gegen die Vorurteile mit allen Mitteln. Es gibt auch so ein politisches Element, nämlich einen Wahlkampf. Jawohl, auch in diesem Dorf soll gewählt werden, der Bürgermeister. Und da wird natürlich auch diese Karte des Rassismus manchmal ziemlich gemein ausgespielt. Sehr schön in seiner Komik, still, nie plakativ übrigens und sehr hoffnungsvoll, weil man sieht einfach, hier berühren sich zwei Welten und aus dieser Berührung gehen alle doch reicher und verändert hervor. Und sehr schön auch die 70er Jahre Ausstattung übrigens. Also ein Dorf sieht schwarz, der passende Film zur Wahl aus Frankreich. An diesem Wochenende auch bei uns im Kino schon zu sehen. Walchi Arms sind hier mit.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Merkwürdiger Titel, zu guter Letzt. In diesem Filmtitel schwingt sowas Sentimentales mit. Es hat etwas von einem Abgesang, von den letzten Dingen, die man noch erledigen will. In den Hauptrollen sind zu sehen zwei wunderbare Schauspielerinnen, nämlich Shirley MacLaine und die sehr viel jüngere Amanda Seyfried. Das ist eben also die jüngere Frau. Die beiden Frauen werden in diesem Film konfrontiert und man fragt sich eben, was passiert, wenn der Regisseur Mark Wellington, und damit hallo und herzlich willkommen, Anke Lewig ist da.
Die dritte Frau im Bunde.
Was passiert,
wenn ein solcher Regisseur diese beiden Frauen konfrontiert.
Ja, wie soll ich das erklären, Knut? Also es gibt Filme, die schaut man sich an und weiß eigentlich, dass man da ein kalkulierbares Machwerk sieht. Ne? Also man weiß irgendwie, dass der Kinostuhl wie verdrahtet ist, dass es da einen Regisseur gibt, der einem sagt, was man zu fühlen und was man zu denken hat. Und ich habe mir den Film trotzdem gerne angeschaut und das hat natürlich mit der wunderbaren rothaarigen Shirley MacLaine zu tun. Die spielt eine Figur, die soll man erst nicht so sympathisch finden, eben so eine herrische Alte, die allen sagt, wo es lang geht, die ihrem Gärtner sagt, wie er die Hecke schneiden muss und so weiter. Und da sie so ein Kontrollfreak ist, will sie natürlich auch eigentlich schon ihren Nachruf bestimmen. Und dann entdeckt sie in der Lokalzeitung einen ganz schönen Nachruf und dann sucht sie die Autorin in der Zeitung auf und sie fragt diese Autorin gar nicht, sondern sie befiehlt ihr einfach, du musst jetzt meinen Nachruf schreiben.
Aber es schwingt selbstverständlich, also wie im Titel auch in dieser Geschichte, etwas Sentimentales mit. Bei diesem Rückblick geht es wahrscheinlich gar nicht anders.
Ja, natürlich. Also es geht einfach darum, dass man schnell mitbekommt, dass diese Figur von Shirley MacLaine, Harriet heißt sie, eigentlich relativ einsam ist, weil sie eben so ist, wie sie ist. Und Amanda Seyfried hat noch nicht so in ihr Leben reingefunden. Und natürlich ergänzen die beiden sich auch, weil Anne, also die Figur von Amanda Seyfried, dann irgendwie mitbekommt, dass dieses provokante Verhalten eben auch was Herausforderndes hat. Und dass sie eben erkennt, vielleicht soll sie statt Nachrufe auch vielleicht mal einfach eine Schriftstellerin werden. Und jetzt könntest du mich natürlich fragen, welche der beiden Figuren so mein Role Model ist. Aber ich sag dir natürlich, ich bin ganz klar auf der Seite von Shirley MacLaine, ne? Weil eigentlich bin ich auch eine Herrin. Alte.
Ja,
und eigentlich ne, sage ich auch den Leuten gerne, wo es lang geht.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem bin ich eine gute Seele. Ich traue es mich nur nicht, so zu sein.
Schön, diese Analyse ist wirklich großartig, Anke. Und dass sie auch dachten, da mündet in ein Selbstlob, ist wieder sehr beeindruckend. Dann sag uns aber bitte noch, in welches Genre fällt denn eigentlich dieser Film? Was ist das für eine Art von Kino?
Ja, es ist so, wie man so sagt, viel Good Movie. Die Musik geht mir dann auch ziemlich auf den Geist. Sie wird aber besser, weil irgendwann entdeckt eben Harriet nochmal ihre Plattensammlung. Sie hat eigentlich aufgehört, Musik zu hören, weil sie jetzt Radios auch scheiße findet, weil da die Musik aus dem Computer kommt, hat sie keinen Bock zu. Aber sie wird dann selbst mit über 80 noch Radiomoderatorin. Dann fängt ein ganz guter Groove an. Ja, und wie soll ich diesen Film beschreiben? Also der hat schon eine behäbige Dramaturgie und eigentlich kommt er mit Shirley MacLaine gar nicht so richtig mit. Deshalb übertreibt Shirley MacLaine auch in manchen Momenten, also gerade wenn sie ihre Tochter dann wieder trifft. Aber das kann in der englischen Originalfassung dann auch noch besser gelungen sein. Und trotzdem, ja, Shirley MacLaine, ich habe es mir einfach gerne weggeguckt, weil das eben alles nochmal so, ihre ganze Filmografie schwingt nochmal mit. Sie war ja immer, also sie hat immer Frauen dargestellt, die gerne aus der Reihe tanzen, Irma Ladus oder auch die Nonne in Don Siegels Western, ein Fressen für die Geier. Also es ist auch nochmal eine schöne Hommage an Shirley MacLaine.
Und die hat es wirklich verdient, zu guter Letzt der neue Film mit Shirley MacLaine. Dank dir ganz herzlich.
Alkoholsucht, Sexsucht, Drogensucht, Internetsucht, alles schlecht. Aber es gibt Süchte ohne Risiken und Nebenwirkungen. Die Seesüchte. Radio 1 guckt Seesüchte. Das 46. Internationale Studentenfilmfestival. Noch bis zum 1. Mai. An der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf in Potsdam und auf dem Studiogelände nebenan. Junges, mutiges Gegenwartskino aus der ganzen Welt. Seesüchte. Festival, Party, Workshops und mehr als 120 Filme aus über 30 Ländern. Für alle, die dem Festival sehsüchtig entgegensehen und natürlich nur für Erwachsene.
Präsentiert von Radio 1, wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder Medienpartner sind. Das Festival beginnt am Mittwoch und zwei der Macherinnen sind jetzt schon mal da. Grüße ganz herzlich Henrike Rau und Sarah Hoffmann. Hallo, hallo, willkommen.
Hallo.
Wie ist die Stimmung so kurz davor?
Ja, aufgeregt auf jeden Fall. Es geht bald los. Man saß jetzt irgendwie ein Jahr eigentlich dran und dann ist es soweit und dann ist es ja schon wieder ganz schnell vorbei, leider.
Genau. Das Schöne an dem Festival ist ja unter anderem, dass eben wirklich die Studierenden es organisieren, dass ihr das völlig selbstständig macht. Aber jetzt sind es ja auch in jedem Jahr fast neue Leute. Also wie schafft man das eigentlich, dann so eine Logistik hinzubekommen? Es ist ein riesiges Festival mit Gästen, mit Nebenreihen, Rahmenprogramm und. Also wie läuft das dann so?
Naja, es bedarf schon viel Vorbereitung, viel Absprachen und Zusammenarbeit, aber wir sind ein großes, gutes Team aus ganz vielen verschiedenen, verschiedene Studierende und es funktioniert eigentlich echt gut.
Mhm. Schirmherr ist Andreas Dresen. In diesem Jahr finde ich ganz schön, weil wir gerade ja Monika Schindler hier hatten, die mit ihm ja gearbeitet hat und da gibt es so einen Staffelstab, wenn man so will. Wie wichtig ist das, so jemanden zu haben dann als Schirmherrn? Ist das eine rein repräsentative Funktion? Steinmeier sozusagen.
Also wir haben schon gezielt Andreas Dresen angefragt, weil wir ihn natürlich sehr spannend finden und weil er ja auch mit der Hochschule sehr verbunden ist und über viele Jahre auch das Festival begleitet hat, als Jurymitglied schon, als er hatte selbst eine Retrospektive schon beim Festival und dieses Jahr dann eben als Schirmherr. Das war so ein schöner nächster Schritt, den wir da gerne zusammen angehen wollten.
Ein Kreis geschlossen. Ja. Das Motto in diesem Jahr finde ich ganz wunderschön, nämlich Surfaces. Oder Surfaces. Also im Plural Oberflächen eigentlich.
Genau. Also da steckt ja ganz viel dran. Also zum einen eben Oberfläche und was bedeutet Oberfläche, was macht Oberfläche mit uns und wie betrachten wir die auch oder wie können wir auch dahinter gucken, wie können wir die durchdringen und Faces taucht natürlich auch auf. Und
Gesichter.
Quasi die, ja genau, das Gesicht quasi als Oberfläche der Emotionen und so steckt da auf jeden Fall auch mit.
Sehr schönes Motto und wunderbar erklärt. Wie ist das jetzt, wie spiegelt sich das auch in den Filmen wieder? Es gibt ja oft dann so Themen, die sich bei aller Vielfalt, das ist ganz klar, trotzdem so etwas durchziehen?
Ja, also uns ist aufgefallen, dass die Filme dieses Jahr auf jeden Fall sehr persönlich an große Themen rangehen. Also durch komplexe Themen werden angegangen, durch ganz persönliche Beziehungen, Themen von Freundschaft oder auch dadurch, dass die Filmschaffenden manchmal mit den Protagonisten verwandt sind, dass dort eine Beziehung besteht. Und da kann ganz gezielt dann eben auf schwierige Themen eingegangen werden. Und wenn man das jetzt nochmal zu dem Thema Oberfläche sieht oder so, ja, natürlich auch gesellschaftliche Oberflächlichkeiten, die bestehen, da nochmal hinterleuchtet werden, vielleicht auch hinterfragt werden.
Das ist ein internationales Festival, ganz klar. Also gibt es Länder, die besonders stark sind? Das habe ich auch in den letzten Jahren immer so gemerkt. Was mal Polen, Israel und immer staunt. Wie ist es in diesem Jahr?
Ja, also wir haben ja auch die Werkschau mit der Lodz-Universität. Also ist natürlich, ist natürlich auch gut vertreten dann. Ja, und ansonsten, wir haben einige Filme aus Frankreich auch, aber auch international komplett, also rund um den Globus. Also wir haben aus Kenia, aus Senegal, Singapur, China, Argentinien. Vertreten ist schon einiges auf jeden Fall.
Es wird wirklich dieses ganze Gelände so ein internationaler Campus, eben auch mit Diskussionen logischerweise. Wie läuft das so ab in diesem Jahr? Also vielleicht kann man es den Leuten noch mal genau sagen. Es ist ein Festival für die Öffentlichkeit, muss man immer wieder sagen. Jeder kann herkommen.
Auf jeden Fall, genau. Das Ganze geht los am 26.04., am nächsten Mittwoch sozusagen abends. Wir zeigen 20 Uhr ein gratis Filmblog bei uns in der Filmuniversität, wo man schon mal erste Highlights sehen kann, haben eine tolle Eröffnungslounge dann den ganzen Abend über und dann ist im Prinzip von Donnerstag bis Sonntag volles Programm mit Filmen, mit Workshops, Führungen, Panels, Gesprächsrunden, alles Mögliche ist dabei und das Ganze schließt dann zum einen ab natürlich mit unserer großen Festivalparty am Samstagabend und auch mit unserer Preisverleihung am Sonntag um 16 Uhr, zu der auch tatsächlich alle eingeladen sind.
Darf man wirklich nicht vergessen, es ist ganz leicht hierher zu kommen, Griebnitz in der S-Bahn, dann läuft man im Prinzip, so wie das die Studierenden jeden Morgen machen, die Massen, die dann immer dahin laufen, sind wirklich nur ein paar Minuten. Und vielleicht noch eine Frage, so auch mehr persönlich, worauf freut ihr euch ganz besonders? Es gibt so, du hast das Rahmenprogramm ja schon erwähnt, also so viele Dinge, die da am Rande zum Beispiel passieren, gibt es etwas, wo ihr direkt auch persönlich so dem entgegenfiebert?
Ja, also ich freue mich auch immer auf die Launch-Abende, auf die Quiz, also auf das, was auch abends passiert, weil dann die Leute immer nochmal zum Abschluss so zusammenkommen und man ja wirklich auf jeden trifft, also auf Filmemacher, auf andere Studierende, auf Besucher und die treffen dann alle eben in diesem Moment aufeinander und dann ist es nochmal ganz spannend, weil man sich dann ja ganz anders näher kommt als das beim Q&A natürlich auch möglich, Fragen zu stellen und so, aber so hast du nochmal so ein bisschen diese persönliche Perspektive.
Wie ist bei dir?
Also ich freue mich zum einen auch auf alle möglichen Filmblöcke, da gibt es ganz, ganz viele kleine Highlights, die ich habe und ich freue mich aber auch besonders, dass wir dieses Mal am 1. Mai nochmal ins Filmmuseum Potsdam gehen, das heißt auch da nochmal Highlights zeigen. Wir haben ein Kinderprogramm und abends dann auch nochmal zwei Gewinnerfilme, die wir zeigen werden. Also auch das nochmal, noch ein kleiner Schritt in die Potsdamer Innenstadt.
Absolut, das ist eine Neuerung und das ist eine Erweiterung des Festivals dann. Also am 1. Mai dann der große Tag im Filmmuseum, aber erstmal ab Mittwoch hier bei uns in Babelsberg. Euch viel Spaß natürlich, viel Erfolg, schön, dass ihr bei uns wart und ein tolles Festival. Festival natürlich. Danke euch. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich nach den Nachrichten im Anschluss, also mit der Arena Liga Live, mit Andreas Ulrich und Jesse Wellmer, die hinten schon wieder rumrumoren und so. Ihr müsst jetzt nicht leise sein. Es ist ja schön, dass die Menschen merken, dass ihr da seid und euch schon Mühe gebt. Heute der 30. Spieltag der Bundesliga, obwohl man könnte auch schon vom fünftletzten Spieltag sprechen, stimmt's?
Richtig.
Ja, an dem empfängt Hertha die Wolfsburger im Olympiastadion und Darmstadt könnte nun leider endgültig in der Versenkung verschwinden. Der Abstieg wäre bei einer Niederlage in Hamburg klare Sache. Musste mal erklärt werden. Mehr dazu dann also nachher bei der Arena Liga Live. Ihnen ein schönes Wochenende. Hier ist Ryan Adams, Burning Photographs. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.